Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
Hallo zusammen, herzlich willkommen hier bei Compliance Check, wie immer am Compliance Donnerstag. Hier sind wieder Christian und Daniel und heute haben wir Besuch tatsächlich. Wir sitzen hier zu dritt, denn Alexander Pintaudi von der IHK Region Stuttgart ist bei uns zu Besuch. Alex, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen, schön, dass ich da sein darf.
Ja, und der Grund ist tatsächlich, dass wir heute mal ein Thema unter die Lupe nehmen wollen, ein besonderes, nämlich das Thema Compliance und Unternehmensgründung. Und Alex, du bist bei der IHK als Gründungsberater unterwegs, aber erzähl uns gern ein bisschen mal was dazu, zu dir und zu dem, was du täglich so machst.
Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich mich ja gar nicht mehr vorstellen. Das hast du ja alles schon gesagt. Genau, ich bin Gründungsberater bei der IHK Region Stuttgart in der Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen. Das ist ein relativ langer Titel, deswegen reicht mir Gründungsberater vollkommen. Und wir beschäftigen uns mit Unternehmensgründungen, auch mit dem Thema Nachfolge zum Teil. Aber hauptsächlich haben wir mit Gründerinnen und Gründern zu tun, die eben vor dem Schritt in die Selbstständigkeit stehen oder gerade am Anfang, sei es um Stellungnahmen für die Agentur für Arbeit, für Banken bei den Krediten, sei es Beratungen, Veranstaltungen, Netzwerkpflege und. Also alles, was da dazugehört, das Angebot ist vielfältig. Schaut gerne mal auf der Seite vorbei, wenn ihr gründungsinteressiert seid.
Ja, da werden wir auch noch dazu kommen, in der nächsten Folge nochmal spezieller eben, was die IHK so alles für die Gründer eben anbieten kann. Also wenn hier auch gerade jemand zuhört, der in Gründung sich beschäftigt. Heute wollen wir uns zunächst mal so ein bisschen klären, eben gerade diese ganzen Compliance-Themen im Kontext Unternehmensgründung. Womit sollten Gründer sich denn zunächst mal beschäftigen, beziehungsweise wenn wir so einen Gründungsprozess anschauen, wo kommt denn so auch Compliance-Themen da ins Spiel?
Also wir haben ja von bis eigentlich alles. Also wir haben die Einzelunternehmer, die ganz klein starten, vielleicht auch im Nebenerwerb. Wir haben dann aber auch natürlich die GmbH-Gründungen, die sofort mit Team kommen, die alles Mögliche schon mitbringen. Und deswegen ist da eigentlich die erste Frage, um welche Rechtsform geht's eigentlich? Weil je nachdem, was ich mache, habe ich natürlich einen aufwendigeren Gründungsprozess oder einen sehr einfachen Gründungsprozess. Und daran geknüpft sind ja auch noch ganz, ganz viele Dinge, die dazugehören. Also nicht nur dieser Prozess, sondern natürlich auch die Bank, die Einlage, der Notar, das Handelsregister, der Gesellschaftsvertrag, ganz wichtiges Thema. Und wir können das ja mal kurz vergleichen. Mit einem Einzelunternehmen habe ich schnell gegründet. Es geht relativ zügig. Ich brauche auch eine Zeiterfassung. Und ansonsten gehe ich aufs Gewerbeamt, melde mich beim Finanzamt über den steuerlichen Erfassungsbogen und dann bin ich ja schon fast bereit, was zu tun. Und bei der GmbH wird das natürlich alles ein bisschen mehr.
Ja, wenn man eben irgendwo erstmal einen großen Businessplan formulieren muss, weil ich vielleicht dann eben auch im Finanzierungsprozess irgendwo Kredit oder einen Investor dann benötige, das Ganze zu strukturieren, gerade eine GmbH irgendwo im größeren Stil, vielleicht sogar was Produzierendes, dann wird es gleich ja ungleich komplexer.
Und da sind wir schon bei der ersten Frage, warum entscheide ich mich für eine Rechtsform? Wenn ich eine Finanzierung möchte, bin ich natürlich mit einer Kapitalgesellschaft ein bisschen besser dran bei den Banken als mit einer Personengesellschaft.
Ja, also tatsächlich ist es so und die Kapitalgesellschaft bildet natürlich das Rückgrat für Finanzierungen. Das sehen natürlich auch die Banken viel gerne, weil das Problem dahinter ist, bei der Einzelperson oder Personengesellschaft haftet ja letztendlich immer ja der Gründer selbst mit Privatvermögen und oftmals sind Gründer ja nicht alte Leute, die bereits schon ein Berufsleben hinter sich haben, sondern am Einstieg stehen oder in der Mitte des Lebens stehen und dann nicht über die größten Kapitalreserven verfügen. Insofern geht es also wirklich darum, Kapitalgesellschaft ist wahrscheinlich sinnvoller.
Absolut. Also wenn wir jetzt den Studenten nehmen, der gerade aus dem Studium fertig ist, währenddessen irgendwas entwickelt hat, vielleicht auch was gerade mit KI oder Technologisches, der möchte dann sofort gründen, macht ein Einzelunternehmen draus und geht zur Bank, wohnt noch zu Hause bei den Eltern und hat dementsprechend in der Regel nicht viel Eigenkapital. Kein eigenes Auto, wahrscheinlich wird es noch abgezahlt, wenn eins da ist. Also jetzt nur als Beispiel, das wird sicher nicht bei jedem so sein. Deswegen wollen die natürlich sehen, dass da was da ist. Und wenn wir jetzt schon mit Kapitalgesellschaften oder Überkapitalgesellschaften sprechen, dann ist die GmbH natürlich in dem Fall auch was anderes als die UG. Weil die UG kann ich nur auf dem Papier mit einem Euro gründen. Wenn ich das tatsächlich tue, habe ich ein Problem, sobald ich den Notar zahlen muss. Aber
der war gut. Ja. Wie kann ich möglichst schnell in die Insolvenz gehen?
Genau, also da würde ich da tatsächlich ein bisschen mehr einlegen. Das sagen wir auch jedem, der eine UG gründen möchte. Aber ich kann eine GmbH mit 12.500 gründen. Es ist ein Mindeststammkapital von 25.000 vorgeschrieben. Damit hafte ich auch, aber das weiß auch die Bank. Und das macht direkt am Anfang natürlich, gerade bei so Kreditfragen, viel aus.
Ja, also da sehen wir schon eben das Finanzierungsthema. Und was da natürlich auch mitschwingt inzwischen, wir haben ja hier im Podcast auch schon drüber gesprochen, ist eben dieses Thema, wenn Banken Kredite vergeben, das Thema der Nachhaltigkeitsbewertung, der ESG-Scores. Das kann eben dann auf mich auch niederschlagen, dass ich dann plötzlich Fragen gestellt bekomme zu Nachhaltigkeitsthemen und dann muss ich ja irgendwelche Angaben machen können. Also im Rahmen Businessplan, dann müssen wir uns zwingend schon mal irgendwo Gedanken ja machen, mit welchen Rechtsbereichen haben wir es dann auch überhaupt zu tun im Rahmen unseres Businessmodells. Wie läuft es bei euch so ab? Wie stellt ihr das fest bei den Gründern? Machen die sich eingehend da Gedanken? Haben die irgendwie so die Rechtsgebiete auf dem Schirm oder eher nur so im Spezialbereich? Gerade jetzt, ich mache KI, dann weiß ich, ich habe irgendwas mit Datenschutz zu tun. Aber wie sieht es eben mit so Themen dann eben aus drumherum?
Gut, ich sag mal so, mit Datenschutz haben sie ja im Grunde alle zu tun. Ansonsten, es ist schon spezifisch. Also gerade bei Online-Shops brauchen wir die AGBs auf jeden Fall und so Späße. Das ist klar. Aber viele kommen auch einfach mit der Idee, ich habe da was, ich möchte mich selbstständig machen, was brauche ich? Und dann sind wir gefragt, um zu sagen, das und das brauchst du. Ich meine, da reden wir nicht nur von den Rechtsbereichen. Wenn jemand jetzt ein Restaurant aufmachen will, dann darf er das gerne tun. Aber da gehört halt noch ein bisschen was dazu. Lebensmittelhygiene, Gaststättenunterrichtung und. Da muss man natürlich aufpassen. Beim Restaurant muss man dann auch aufpassen. Vielleicht geht's irgendwo noch in die Richtung Schwarzarbeit. Je nach Mitarbeiter, das sollte man natürlich nicht tun. Familiäre Unterstützung, unentgeltlich gibt's auch noch. Wie läuft das ab? Also da kommen dann wir ins Spiel. Deswegen bieten wir auch ganz, ganz einfache, niederschwellige Angebote an, die man sich sonntags vom Sofa aus buchen kann. Und dann hat man eine halbe Stunde ein digitales Beratungsgespräch, bei dem wir davor auch gar nichts wissen. Also vielleicht steht ein Kommentar drin, aber normalerweise wissen wir nichts und sprechen dann tatsächlich drüber und erfahren dann was und melden uns im Nachgang wieder mit gesammelten Informationen.
Ah, dann würde ich mal der erste Schritt überhaupt mal so zu ermitteln, was ist überhaupt für mich, was habe ich alles zu beachten, wo gibt es irgendwelche Anforderungen, die kommen, weil gerade jetzt, wenn man Gastro-Beispiel, klar, da gibt es halt direkt irgendwie die Vorgabe, ich brauche eben hier die entsprechenden Zertifikate, dass ich hier eine Schanklizenz beispielsweise habe oder eben, dass ich die Hygiene...
Die gibt's nicht mehr, die Schanklizenz.
Gibt's nicht mehr. Da merkt man, wir öffnen hier wenig Kneipen.
Das hat sich tatsächlich jetzt zum Jahresanfang geändert. Also diese klassische Gaststättenerlaubnis, die man bei der Kommune beantragt hat, die gibt's nicht mehr. Wir haben jetzt eine Anzeigepflicht bei den Gastronomen und die Gaststättenunterrichtung, die muss jetzt jeder machen, egal ob er Alkohol ausschenkt oder nicht.
Okay, also aber eben damit den Nachweis eben auch hier zu erbringen, hier ist das Zertifikat, ich kann das, ich weiß, was ich zu tun habe.
Ja, und dann geht's ja nochmal weiter. Bin ich jetzt mobil unterwegs? Bin ich damit auf festgesetzten Märkten oder auf Veranstaltungen? Brauche ich ein Reisegewerbe oder reicht mir das normale Gewerbe? Darf ich die Sachen zu Hause vorbereiten? Das sind so Fragen, die wir dann bekommen. Ich würde die Hähnchen nicht empfehlen, zu Hause zuzubereiten, weil man es nicht darf. Man kann die eigene Küche dafür nicht verwenden. Man muss sich eine extra Küche einbauen, weil sonst kriegt man die Hygieneanforderungen niemals gedeckt.
Aber wir sehen schon, es gibt dann eben je nach Spezialbereich oder in welcher Branche ich mich bewege, eben besondere Anforderungen. Jetzt Gastronomie, Chemieunternehmen, Digitalbereich. Aber bleiben wir mal so bei den grundlegenden Themen, die irgendwo so, sagen wir mal, für die große Masse, für fast alle relevant sind. Da hast du schon gesagt, Datenschutz letztendlich kommen wir alle nicht vorbei.
Ja, es, also jeder ist mittlerweile im Internet auffindbar. Oder sollte es sein, wenn man in der aktuellen Zeit Umsätze erwirtschaften will, sollte man irgendwo auffindbar sein und kontaktierbar. Damit biete ich schon Sachen an, damit gibt es ein Kontaktformular in den meisten Fällen und damit nehme ich schon eine E-Mail-Adresse entgegen. So, ich nehme aber auch schon IP-Adressen entgegen mit meinem Server. Ich nehme ja relativ viel schon von den Leuten entgegen. Das bedeutet, ich muss das ganz klar klären, wie das mit dem Datenschutz aussieht und ich sollte das in eine Datenschutzerklärung reinschreiben, die ich auch abrufen kann auf der Homepage, die auch auf jeder Seite anklickbar sein muss. Und wenn ich Google einbinde, dann kommt das auch dazu. Wenn ich YouTube einbinde, kommt das auch dazu. Und das ist nicht der einzige Punkt, der zwingend da sein muss, sondern das Impressum muss ja auch noch zwingend da sein. Und auch da müssen die Texte dementsprechend stimmen. Es gibt da natürlich auch Textbausteine bzw. Vorlagen oder Apps und Tools, die einem da helfen. Auch das Impressum muss auf jeder Seite direkt anklickbar sein. Und ja, da sind die wichtigen Sachen. Wie heißt denn die Firma? Wer ist da Ansprechpartner? Wenn es ein Einzelunternehmen ist, steht natürlich die natürliche Person da. Ein fiktiver Name darf auch dabei stehen bei einem Einzelunternehmen. Bei der GmbH steht natürlich der GmbH-Name mit Rechtsform, Zusatz da und wer dann dementsprechend vertretungsberechtigt ist.
Ja, bei der GmbH haben wir ja dann noch eben mit die Eintragung, da haben wir Register, da haben wir ja ganz viele Angaben, dass das alles sehr, sehr klar ist. Auch wieder ja ein Vorteil der GmbH, dass man eben hier die Transparenz sehr groß ist und dann eben nicht, naja, weiß nicht, woher das kommt.
Was wieder den Schritt zurückgeht zur Rechtsformfrage, genau. Weil möchte ich transparent sein, ist das natürlich gut für alle möglichen Kooperationspartner. Die können sofort einsehen, wie sieht's da aus, was haben wir für eine Rechtsform. Dann kann ich wegen mir noch ins Handelsregister reingucken und kann da auch noch genau nachlesen, wie es wirklich aussieht. Das ist 10-mal besser als eine GbR, die jetzt keinen Gesellschaftervertrag zwingend braucht. Das heißt, den werde ich nirgendwo nachlesen können.
Ja, wir sehen ja auch aus Compliance-Gründen immer die GmbH als vordergründig an, weil einfach das Schutzniveau oder die Schutzbeständigkeit einer GmbH deutlich größer ist wie die eines Einzelunternehmers. Und je größer so ein Unternehmen dann wird, klar, man kann das umfirmieren. Also ich kann aus einem Einzelunternehmen irgendwann eine GmbH machen oder ich kann aus einer GbR irgendwann eine GmbH machen. Hat alles seine Nachteile, weil es ist wieder Unruhe drin im Unternehmen. Aber die Thematik ist dann halt, wenn ich schon vornherein weiß, ich will groß werden, dann sollte ich die Grundsteine halt schon richtig legen.
Und wenn ich es validiert habe, ja. Auch noch ganz wichtig, weil natürlich gehört dazu, dass es ein längerer Gründungsprozess ist bei einer Kapitalgesellschaft, aber auch die Löschung oder die sogenannte Liquidation ist dementsprechend länger. Ich habe ein komplettes Liquidationsjahr, zahle trotzdem noch meine Beiträge, weil ich bin ja noch aktiv, ich bin nur in Liquidation und brauche den Steuerberater für die Liquidationseröffnungsbilanz, Schlussbilanz, eventuell eine Zwischenbilanz und muss das auch alles machen. Also wenn ich mir sicher bin, das, was ich tue, wird funktionieren, weil ich habe hier den und den für Vertrieb geholt. Vertrieb vernachlässigen die meisten Gründer leider, weil sie davon nicht so viel Ahnung haben. Und ich werde wachsen, dann empfehle ich auch gerne eine Kapitalgesellschaft. Wenn da noch so Fragezeichen sind, ja, dann gehen wir vielleicht lieber ins Einzelunternehmen oder machen zumindest den kleinen Step mit dem eingetragenen Kaufmann, der eingetragenen Kauffrau. Oder auch die EGBR, die es jetzt ja seit über einem Jahr gibt, die dann auch zumindest eingetragen ist. Eine Ummeldung geht immer noch, ja. Man muss nur aufpassen, weil faktisch meldet man nicht um, sondern ab und wieder an. Und das Finanzamt sieht das natürlich dann manchmal auch so.
Als Neugründung.
Was heißt manchmal? Das Finanzamt sieht das als, wir kaufen das Einzelunternehmen. Jedes Unternehmen hat einen Wert. Und dann nehmen wir einfach die Zahlen der letzten Jahre, weil ein Einzelunternehmen wird sonst schwierig zu berechnen. Und dieser Wert, auch wenn kein Geld fließt, muss versteuert werden.
Ja, also da früh die Gedanken sich zu machen, ganz entscheidender Punkt. Jetzt ja, waren wir ja schon beim Thema, also Datenschutzerklärung, Impressum, eben zwei große Dinge, die müssen gleich sitzen. Ich wäre noch beim Thema Zeiterfassung
tatsächlich. Ja, ich würde noch einen Zusatz zum Impressum sagen.
Sehr gern.
Weil es reicht nicht, wenn dieses Impressum einfach nur auf der Homepage steht. Sobald ihr irgendwo Facebook, TikTok, Instagram-Profile habt für die Firma, muss das Impressum dort auch verlinkt sein, weil das ist ein Auftritt. Und dann muss man nachschauen können, wer steckt dahinter.
Ja, also da auch Obacht eben, ja, und eben mit Online-Präsenz, also Social-Media-Präsenz, ja, durchaus auch sehr üblich. Und wenn man da 4, 5 Kanäle bespielt, auch da auf dem Schirm haben.
Unbedingt, aber Zeiterfassung.
Zeiterfassung, da ja noch nächster Punkt tatsächlich auf der Liste, ja auch wichtig.
Und das haben tatsächlich viele nicht auf dem Schirm, egal wie groß und egal welche Rechtsform. Jeder, der gewerblich tätig ist, muss seine Arbeitszeiten tracken, sozusagen. Und eigentlich nicht veränderbar. Es gibt da natürlich viele Tools und browserbasierte Apps, die man nutzen kann. Manche haben sich auch so einen Button auf den Tisch gehauen. Dann kann man draufdrücken, wenn man zur Arbeit kommt, und draufdrücken, wenn man in die Pause geht. Funktioniert auch, gibt's auch. Man kann natürlich auch andere Dinge nutzen, zum Beispiel eine Excel-Tabelle, die jetzt passwortgeschützt ist, dass kein anderer drankommt. Aber man muss es aufschreiben. Wenn man danach gefragt wird, wie sah denn die Arbeitszeit aus, dann muss man es vorweisen können.
Ja, also ganz entscheidender und wirklich grundlegender Punkt. Und eben nicht nur, wenn ich Mitarbeiter habe, dann sowieso, ja. Wo man dann sich Gedanken machen muss, brauche ich entsprechend, welches System macht denn eben hier Sinn, eben gerade weil das unveränderbar sein muss, dass ich hier ein entsprechendes Online-Tool oder irgendein Tool mir hole, das eben dann für meine Mitarbeiter soll. Aber schon, wenn ich allein bin, eben, dass ich das habe.
Ja, und was wir da immer wirklich als Tipp mit auf den Weg geben, es gibt so tolle Tools, wir sind als IHK neutral und deswegen nenne ich jetzt kein Tool, aber es gibt so tolle Tools, die sind browserbasiert, kosten keine 200 Euro im Jahr und man kann darüber seine Kunden pflegen, man kann seine Angebote und Rechnungen schreiben. Wenn man seine Belege auch noch, also die Ausgaben hochlädt, hat man auf Knopfdruck eine Einnahmenüberschussrechnung und kann gleichzeitig eben auch das Zeiterfassungstool nutzen.
Also ganz viele Baustellen schon dann alle auf einmal damit abgehakt.
Ja, und damit sind auch alle Pflichtangaben auf den Rechnungen, weil das ist ja auch noch ein Thema.
Sind wir schon beim nächsten Punkt, Pflichtangaben auf Rechnungen. Klar, Tax Compliance, auch wichtiges Thema, ordnungsgemäße Buchführung.
Oh ja, das ist auch so ein Thema, insbesondere wenn es in Richtung Umsatzsteuerrelevanz geht.
Ja, weil, also als Beispiel, klar, auf der Rechnung muss klar ersichtlich sein, von wem kommt diese Rechnung, an wen geht diese Rechnung. Ich brauche meine gesamten Daten, wie sie eigentlich im Impressum stehen, Anschrift, Rechtsform, Steuernummer etc. irgendwo auf der Rechnung, meistens ist es unten in der Fußnote. Und ich brauche eben nicht nur das Rechnungsdatum, sondern auch ein Leistungsdatum für die Positionen.
Ja, wir wissen ja aus den umsatzsteuerlichen Anforderungen, es muss genau ersichtlich sein, was wurde geliefert oder produziert oder geleistet, wann wurde das geliefert oder geleistet, und es sollte auch eine kurze Erläuterung dabei sein, in welcher Stückelung, in welcher Größenordnung und dergleichen, so dass man es auch als fremder Dritter, der nicht involviert ist, leicht nachvollziehen kann.
Stückzahl 1, Typ pauschal.
Prima.
Genau, oder unbekannt ist auch ein
Unbekannt ist gut.
Das, oder auch wenn bekannt dasteht. Das ist auch so Rechnung, irgendwie Betrag und Zweck bekannt. Auch gerne mal bei Überweisungen schon gesehen. Überweisungsverwendungszweck bekannt.
Ja, das hat einen anderen Hintergrund. Das hat den Hintergrund, dass es durch die Geldwäsche durchläuft.
Also, das sieht man mal.
Also, am besten sind irgendwelche halbschlüpfrigen Sätze auf der Überweisung, dann weiß ich ganz sicher, die Überweisung wird angehalten.
Das kommt auch immer gut.
Wenn ich das haben will. Aber ja, tatsächlich, also sehr schon Thema Datenschutz, eben kommt man nicht dran vorbei, schon von Beginn an. Zeiterfassung, Thema, kommen wir nicht dran vorbei. Und eben hier im Sinne ordnungsgemäße Buchführung, Tax Compliance, eben hier Rechnungen sauber, eben formuliert, sauber gestellt, dass eben von der Seite alles dann eben passt. Sind mal drei ganz zwingend wesentliche Themen, die vom ersten Tag an eigentlich sauber laufen müssen.
Die sauber laufen müssen, ja, genau. Und was wir immer sagen, also wenn jemand keinen Vertrieb kann, dann ist es ja nicht schlimm. Wenn ich jetzt irgendwo aus dem Studium komme und ich habe ein super cooles Ding entwickelt, dann bringt es aber halt nichts, einfach damit an den Markt zu gehen, weil wenn ich ein Mittel gegen Krebs erfunden habe, aber ich sag's keinem, dann wird's auch keiner nutzen. Also es bringt halt nichts. Das heißt, ich sollte diese, nennen wir es mal Schwäche, identifizieren und schauen, wie ich mich da verstärke. Entweder mache ich selber einen Lehrgang oder ich hole mir einfach jemanden mit ins Gründerteam, der Vertrieb kann, in dem Beispiel. Und so ist es auch bei den anderen Sachen. Also ich würde immer gucken, was kann ich selber lösen und was gebe ich lieber ab. Wenn ich jetzt eine GbR oder ein Einzelunternehmen habe, dann kann ich eine Einnahmenüberschussrechnung natürlich selber machen. Wenn ich das aber nicht auf die Kette kriege, dann gebe ich es lieber ab.
Aber das ist auch wieder ein super Stichwort. Eben, wenn man sagt, ich habe das Gründerteam, ich hole jemanden dazu, dann sind wir schon bei der internen Organisation. Also Organisationsstrukturen, die ich dann irgendwo brauche, zu definieren, irgendwie, wie arbeiten wir eigentlich miteinander, wie sind wir aufgestellt, wer hat eben auch wo, was, wie zu sagen oder welche Funktionen, Kompetenzen unter sich. Da wird es dann ja auch spannend, weil das letztendlich muss ich ja auch einmal im Eigeninteresse, dass das Ganze funktioniert, darstellen, dass wir wirklich funktionierend arbeiten können. Aber eben auch wieder die Frage, wenn ich irgendwo hingehe, ich möchte was von der Bank, werden die fragen die ja auch wieder, wie seid ihr aufgestellt?
Ja, ganz klar. Und das sind Sachen, die lese ich sehr gerne, wenn sie im Businessplan stehen. Stehen nicht oft drin, wenn ich ehrlich bin. Es kommt natürlich auch auf die Qualität der Gründung an und wie weit ist jemand schon im Prozess. Wir sind ja beratend, oftmals kriegen wir die Pläne direkt und wo wir uns denken, hätten wir vielleicht mal gesprochen. Oftmals sprechen wir und dann kommt ein super Plan. Aber das ist ein ganz großer Punkt, der tatsächlich wichtig ist, Code of Conduct.
Ja, also genau. Also das ist ja, was wir auch so als Mutter aller Richtlinien dann immer mit dabei haben. Aber die Frage, wie arbeiten wir eigentlich miteinander im Unternehmen, ist da ganz entscheidend.
Das muss geklärt sein.
Das kriegt man am besten irgendwie geklärt, indem man das aufschreibt, aufzeichnet und dann sind wir irgendwo bei einem rudimentären Organigramm.
Also, und dann übers Organigramm ja wirklich auch dann hinausgehend der Code of Conduct ja noch mehr aussagt, nämlich im Prinzip, wenn ich ja identifiziert habe, welche Rechtsbereiche sind für mich alle relevant, dass ich eben hier ja auch Aussagen treffe zu den einzelnen Rechtsbereichen, wie gehen wir damit um, was machen wir damit eben, zum Beispiel Korruptionsprävention, wir machen keine Geschäfte mit Bargeld oder wir nehmen keine Geschenke an oder Geschenke bis zu dem Betrag, also so ganz kurz und knackig einfach mal zu beschreiben, wie ist unser Verständnis dort. Damit habe ich eine Basis, mit der ich arbeiten kann.
Ja, das sollte man auf jeden Fall von Anfang an definieren. Genauso wie Impressum und Datenschutzerklärung von Tag 1.
Ganz wichtig ist es, dass es schlank bleibt, übersichtlich bleibt und nicht ausufert. Also dass man sich nicht alle Ideen, die man jetzt hat, in so einen Code of Conduct reinschreibt. Denn wenn das irgendwann mal 30 oder 40 Seiten werden, erstens ist das dann kein Code of Conduct mehr. Zweitens liest das keiner. Drittens kann das auch sein, ich verliere mich. So ein richtig guter Code of Conduct sollte nicht mehr wie 8 bis 12 Seiten haben, sollte gut gegliedert sein, sollte, Daniel, wie du richtig gesagt hast, kurz, knackig, prägnant sein und wirklich nur auf ganz oberster Flughöhe daherkommen und nicht Einzelfälle regeln, weil ansonsten habe ich das Problem, dass ich mich verliere. Und gerade in der Gründungsphase, das herauszufinden, welche Rechtsbereiche brauche ich denn überhaupt, ist, glaube ich, etwas, was ziemlich schwierig ist, Alex. Wie hast du da die Erfahrung?
Ja, also das fällt den meisten Gründern schwer, gerade weil es vielfältig ist. Also es kommt ja auch super drauf an, was mache ich. Und dann muss ich mich in die Thematik erstmal einlesen, was brauche ich dafür. Und wenn ich da drin bin, dann kriege ich nochmal 4, 5 Punkte raus, um die ich mich auch nochmal kümmern muss. Deswegen ist unser Beratungsangebot so gefächert, dass, jetzt, ich bin Gründungsberater, wir zeigen das alles auf. Wenn es natürlich irgendwann ein bisschen zu juristisch wird, ich bin kein Jurist, dann haben wir unsere Rechtsabteilung, wo man auch fragen kann, wo man auch mal eine Beratung kriegen kann. Nicht, um Verträge zu prüfen, das geht nicht, aber eben um diese allgemeinen Fragen zu klären. Und so sind wir dann mehrfach aufgestellt und können damit ein bisschen begleiten und eben helfen.
Das ist schon ganz wesentlich, weil ich glaube, die meisten Gründer sind ja eben aus dem Bereich raus, die irgendwo entweder als, weil sie technisch irgendwo was entwickelt haben, erfunden haben, oder weil sie im Dienstleistungsbereich irgendwo serviceorientiert, aber es sind ja alles keine Juristen.
Nee, und auch keine Vertriebler. Das sind eben tatsächlich so die zwei Dinge, die wir meistens rausfiltern, wo man noch Unterstützung braucht.
Und ja, deswegen ja diese Frage hier, was ist relevant? Klar, bei bestimmten Spezialbereichen irgendwie stoße ich drauf, weil ich zum Beispiel, wenn ich keine Wirtschaft aufmachen kann, ohne dass ich hier die entsprechende Zertifikat habe, okay, das leuchtet, glaube ich, den meisten ein. Oder?
Aber man kann sich viel sparen. Also wenn ich jetzt aufs Gewerbeamt gehe und ich möchte das eben anmelden, als Einzelunternehmen jetzt in dem Fall, weil sonst bin ich ja erstmal bei ein paar anderen Stationen, und dann fragt das Gewerbeamt zum Beispiel nach den Zertifikaten. Ja, dann muss ich halt wieder umdrehen und mich drum kümmern. Das kann ich auch anders lösen, indem ich einfach mich davor drum kümmere und alles mitbringe. Dann ist es viel weniger frustrierend.
So ist es tatsächlich. Also gerade diese Spezialthematik, aber eben diese generellen Rechtsbereiche. Ich glaube, da ist ganz oft so die Lücke, weil sobald ich Mitarbeiter habe, dann ruckzuck bin ich ja mitten im Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit dann eben auch mit drinnen.
Ja, ganz klar. Und vor allem die Meldung an die BG. Ich brauche eine Betriebsnummer, die kriege ich von der Agentur für Arbeit und. Also jeder Step bringt einiges mit sich.
Viele Verwaltungsschritte, das auch zeitlich zu berücksichtigen, da auch wichtig, wie lang läuft mein Gründungsprozess, dass ich eben das dann alles habe, was ich brauche und wirklich loslegen kann.
Viele wollen direkt starten, haben aber diese Bereiche noch nicht geklärt. Und andere sind in der Klärung von den Bereichen und sagen, ich möchte eigentlich im Herbst 2027 starten. Das ist auch eine Riesenspanne zwischen den beiden Beispielen jetzt. Aber so ist die Realität.
Okay. Nee, aber tatsächlich dieses Stand, wie bin ich vorbereitet? Ich glaube, wirklich auch großes Problem eben so Vorbildung, dass das halt auch irgendwie aus dem schulischen Bereich wie gehe ich sowas an, nicht so wirklich da ist. Also man muss sich ja wirklich in alles einarbeiten. Wenn man selber nicht so wie einen Background hat und mit so formalen Themen nicht so gut klarkommt, dann wird es echt kompliziert.
Absolut. Und das muss, wie gesagt, keiner können. Deswegen bieten wir unsere Leistung an der Basis auch an. Solchen Leuten empfehle ich ganz klar das Informations- zur Existenzgründungsseminar. Da gibt es nämlich einmal einen kompletten Rundumblick über alles. Also Buchführung, Steuern, Businessplan, formale Schritte, Versicherungen, auch ein wichtiges Thema. Das dauert 3 Stunden, 3,5 Stunden. Dann habe ich das, und wenn es dann tiefer geht, dann kann ich gezielt fragen. Und dann kann man wieder gezielt auf uns, auf euch zukommen und einfach das Ganze mal besprechen.
Ja, also da wirklich, glaube ich, für die Basis haben wir mal so ein gutes Verständnis, also jetzt glaube ich einen ganz guten Überblick gewonnen, wirklich so, was sind die wichtigsten Themen, wichtige Fragen, die man mal angehen sollte. Wir wissen auch erstmal wirklich gut Ansprechpartner, die IHK, die einmal erstmal sagen kann, wirklich grundsätzlich, womit sollte man sich beschäftigen, was sollte man alles auf dem Schirm haben, was sollte man alles klären. Man gleich schon ganz viele Schritte bis zur Gründung und bis zum Unternehmensstart eben dann machen kann. Nee, von daher, wir wollen in der nächsten Folge dann auch mal genauer drauf eingehen, so eben was ihr bei der IHK wirklich auch an Angeboten dann eben habt im Detail. Aber wie gesagt, das in der nächsten Folge. Ich glaube, für heute und für jetzt sind wir soweit erstmal klar. Alex, bis hierhin schon mal vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
War sehr spannend, eben die viele Informationen, und deswegen auch an alle Gründer, IHK, nicht nur Region Stuttgart und nicht nur die Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen, sondern wenn ihr von woanders in Deutschland zuhört, dann natürlich zu eurer örtlichen IHK, nicht dass jetzt alle, Alex, zu dir kommen, sondern es gibt eben die Gründungsberatung eben überall flächendeckend.
Ganz genau, wichtiger Punkt.
Genau, also deshalb schauen wir da auch von Angeboten da auch sehr vergleichbare Standards, die IHKs da haben. Also wendet euch dahin.
Ja, an der Stelle soll es gewesen sein. Bleiben Sie sauber, bleiben Sie auch interessiert, die nächste Folge auch nochmal zum Thema Gründung und auch nochmal mit unserem Experten aus der IHK in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, am Compliance-Check Donnerstag einschalten. Bis dahin bedanken wir uns recht herzlich fürs Einschalten und wünschen schon mal einen schönen Wochenausklang.
Ja, bis dahin, alles Gute, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Ciao.
Und tschüss.
Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.